RD.
Russia is on a wartime footing with regard to defense production.
Ohne dass Deutschland vorangegangen wäre, würde dieser Schritt jetzt nicht erfolgen.
Von Wiesbaden aus koordiniert die NATO künftig den Großteil der Waffenlieferungen an die Ukraine und die Ausbildung ukrainischer Soldaten.
Dass wir selber investieren in Entwicklung und Beschaffung von derartigen Abstandswaffen.
Wir können uns als Bündnis nicht erlauben, hier zurückzufallen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Seit Montag läuft in Washington der NATO-Gipfel. Erst gab's was zu feiern und dann ging's ans Eingemachte. Militärmanöver, strategische Neuaufstellungen, höhere Militärausgaben, Waffenlieferungen, neue Stationierung von Raketen und.
75 Jahre ist die NATO jetzt alt. In den letzten drei Jahrzehnten kann man sagen, schwand die Bedeutung, schwand auch der Einfluss. Aber jetzt hat die Allianz wieder eine Aufgabe gefunden. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist sie wieder da, die NATO.
Und die Kernaufgabe, die klingt fast wie zur Gründung 49. Verteidigung gegen eine Bedrohung aus dem Osten. Ursprünglich hieß der Gegner Warschauer Pakt oder Sowjetunion, jetzt heißt er Russland oder Putin.
Heute endet der Gipfel. Frage ist, was wurde beschlossen? Wie geht's weiter mit und in der Ukraine? Welche Rolle spielen Deutschland und Europa zukünftig? Vor allem, wenn die Schutzmacht USA mit einem möglichen Präsidenten Trump sich von der NATO abwenden. Um all das geht's heute bei den News Junkies.
Heute am Donnerstag, den 11. Juli 2024 mit Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Also man kann echt sagen, lange hat die NATO nicht mehr so eine Daseinsberechtigung zugesprochen bekommen wie jetzt. Dieser 75. Geburtstag fällt in eine Zeit, in der sie von vielen Menschen und von vielen Staatschefs wieder als echte Lebensversicherung angesehen wird. Mhm. Und das ist zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung anders als noch vor ein paar Jahren, als vor 10, 15 Jahren allemal. Entsprechend hat der CDU-Politiker David McAllister gratuliert, EU-Politiker und Vorsitzender vom Auswärtigen Ausschuss. Und man kann sagen, es ist eine regelrechte Liebeserklärung, die er da ausspricht.
Also zunächst, 75 Jahre NATO sind ein wirklicher Anlass zur Freude. Die NATO ist das erfolgreichste Verteidigungsbündnis der Welt, wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit. Leider hat sich 75 Jahre nach Gründung der NATO gegenwärtig die internationale Sicherheitslage erneut verschärft. Ich glaube, die drei Themen, die sich die 32 Staats- und Regierungschefs auf die Tagesordnung gesetzt haben, das sind die richtigen. Es geht um den Aufbau weiterer Abschreckungskapazitäten. Es geht um die weitere Unterstützung der Ukraine. Und es geht eben auch um die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern im Indopazifik. Das ist ja auch ein besonderes Signal, dass die Vertreter von Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea eingeladen sind.
Ja, also da hört man es schon mehr als raus, welche Bedeutung der NATO jetzt wieder beigemessen wird. Nicht nur von McAllister hier, aber man muss ja auch nur auf die Militärausgaben gucken. Mhm. Die Zahl der Länder, die mindestens 2% ihrer Wirtschaftskraft fürs Militär ausgeben, die ist deutlich gestiegen. 2/3 der NATO-Länder schaffen das jetzt. Deutschland, wie wir wissen, inzwischen auch. Mhm. Und ich meine, dass jetzt innerhalb von einem Jahr sogar Schweden und Finnland noch in die NATO eingetreten sind als neutrale Länder, das hätte vor 22 auch keiner gedacht. Ja, ne? Aber es ist so. Ganz klar, diese Bedrohungslage, die der russische Präsident Putin durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine erzeugt hat.
Wenn man mal zurückschaut auf die letzte große Beitrittsrunde vor 20 Jahren, da wollte ich noch mal wissen, wann eigentlich wer noch so zur NATO dazugestoßen ist und warum. Ne? Und hab mal geguckt und da waren eben 2004 gab es da die große Beitrittswelle zur NATO. Da sind die baltischen Staaten beigetreten, dann Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Slowenien. Ja, und der Witz ist, das war ja auch schon aus Sorge davor, wieder ins Einflussgebiet von Russland zu rutschen. Also die Meinung in Estland, Litauen und Lettland war, das Zeitfenster ist nicht lange offen damals. Ne? Mhm. Und interessanterweise auch damals war ein Krieg Russlands mit ein Grund, nämlich der langjährige Tschetschenienkrieg.
Jetzt also zu 75 Jahren, neuer Schwung in der NATO, aber irgendwie wieder die gleiche Rhetorik wie früher, meint man fast. Ne? Also Verteidigung gegen eine Bedrohung aus dem Osten, gegen das Russland von Wladimir Putin, so klingt das jetzt. Und man hat doch den Eindruck, dass alle in der NATO auch irgendwie diese alten Rollen gleich wieder finden, oder? Also die USA als die große Schutzmacht, der Garant des Friedens und Freiheit, Europa dann so als Stützpunkt und Drehkreuz für ja, militärisches Gerät und diese große Druckkulisse Russland.
Russia won't stop at Ukraine. Putin will keep going, putting Europe, the United States and the entire free world at risk in my view.
Präsident Biden dazu, wie er die Bedrohung aus Russland einschätzt und sagt, also Russland wird nicht aufhören, sagt er. Klingt wie aus den 80ern, wenn du mich fragst. Also ich meine, ganz so wie damals ist es nicht. Die USA sind ein Wackelkandidat durch die Skepsis der Republikaner, durch die offene Ablehnung, die Trump gegen die NATO hat. Europa versucht, selbstbestimmter aufzutreten, allen voran ja Deutschland, werden wir gleich noch drüber sprechen. Und der Umgang mit der Ukraine bringt ja die NATO-Mitglieder auch echt an ihre Grenzen. Auch das ist ja anders als damals. Also dazu kommt nicht nur Putins Russland ist der Feind, sondern die NATO will sich ja jetzt auch konzentrieren auf China. Hier nochmal US-Präsident Joe Biden.
Russia is on a wartime footing with regard to defense production.
Russland beschleunige die Produktion von Waffen, Munition und Fahrzeugen erheblich und tue das mit der Hilfe von China, Nordkorea und Iran, so Biden. Er fügte hinzu, wir können uns als Bündnis nicht erlauben, hier zurückzufallen.
Und das ist wirklich neu. Und es wird auch so lapidar ausgedrückt, finde ich. Ne? Findest du nicht? China rückt in den Fokus, was weiß ich, wie bei so einer Weltausstellung oder so. Oder?
Ja,
Fokusland in diesem Jahr China. Oder also.
Aber
es geht um das Ausfindigmachen von möglicherweise feindlichen Strukturen oder wie man das nennen möchte. Also da ist auch viel von Umstrukturierung, von Unsicherheit zu spüren und nicht nur von Stärke bei diesem Gipfel, finde ich, wenn man die ganze Berichterstattung darüber liest. Lass uns einmal auf die Ukraine gucken, was in die Richtung beschlossen wurde.
Ja, also da hat sich auf dem Gipfel in Washington nach den Feierlichkeiten der Generalsekretär der NATO hingestellt und Bilanz gezogen, was die NATO für die Ukraine bisher geleistet hat. Also Jens Stoltenberg und diese Bilanz, die klingt ehrlich gesagt ziemlich dicke, die er da vorgetragen hat.
Since Russia's full-scale invasion, allies have provided around...
Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, haben die Alliierten Militärhilfe im Wert von 40 Milliarden Euro geleistet und das pro Jahr. Das betont Stoltenberg und er hofft, dass die Alliierten in Washington versprechen, genau die gleiche Hilfe weiterzuleisten.
Also diese Hoffnung ist aufgegangen. Inzwischen ist diese Hilfe beschlossen. Es gibt weitere 40 Milliarden Militärhilfe für die Ukraine. Was konkreter kommt, das ist alles noch unter den Erwartungen und Hoffnungen der Ukraine zwar geblieben, aber es sind eben Hilfen im gleichbleibenden Umfang. Unter anderem ist dann ein weiteres Patriot-System zur Flugabwehr dabei. Außerdem sollen jetzt die ersten F-16-Kampfjets geliefert werden aus Norwegen, aus Dänemark und aus den Niederlanden.
Damit ist der Weg dann frei, dass die Ukraine auch Flugzeug gegen Flugzeug kämpft, ne? Oder auch mit den Flugzeugen in russisches Staatsgebiet eindringt. Mit NATO-Waffen. Also es gibt die Erlaubnis dazu noch nicht, aber die Fähigkeit, die wird ja damit geschaffen. Ja. Also diese Lieferzusagen sind wirklich ein komplett anderes Kaliber jetzt, was da besprochen und beschlossen wird, als am Anfang des russischen Angriffs. Und das muss man auch mal festhalten, für ein zumindest noch nicht NATO-Land.
Ja, noch, ne? Weil das ist ja auch noch so ein Hammer gewesen jetzt aus Washington. In Zukunft dürfte sich wohl die NATO dazu verpflichten, die Ukraine selbst zu verteidigen. Zwar erst nach Ende eines Krieges, also des Krieges, aber die NATO, die ist zur Aufnahme der Ukraine inzwischen entschlossen. In der Formulierung für den Abschlussbericht heißt es, der Weg für die Ukraine in die NATO ist unumkehrbar. Da wurde lange drüber gestritten über dieses unumkehrbar, aber es ist jetzt drin.
Ja, also die Ukraine hätte ja gerne ein konkretes Beitrittsdatum gehabt, das haben sie nicht gekriegt. Das wollten die USA nicht und auch Deutschland nicht, weil klar ist, mit so einem Datum würde man sich ja fast schon auf so eine Rutsche setzen, die in einen Krieg NATO versus Russland leichtfertig führen könnte. Also das ist nicht drin, aber eben diese Bekräftigung, hey, wir wissen nicht wann, aber dass es geschieht, ist versprochen.
Aber es ist eben noch ein Weg und nicht nur für Präsident Zelensky ist das völlig klar, dass es so schnell wie möglich in die NATO gehen muss mit der Ukraine. Ich habe auch eine Stimme aus dem Beitrag von Kiew-Korrespondentin Andrea Beer gehört, da sagt ein Offizier, der vorher mal Gouverneur war in der Region in der Ukraine, also Politiker eigentlich, der hat sich dann freiwillig gemeldet zur Armee, der sagte, ohne NATO-Mitgliedschaft, vergiss es.
Wir müssen miteinander ehrlich sprechen und offen sprechen. Alles andere außer NATO-Mitgliedschaft ist eine nur Illusion, ist imaginäre Vorstellung von angeblichen irgendwelchen Sicherheitsgarantien. Es wird nicht funktionieren. Es ist nur eine Überbrückung. Es ist nur ein Dialog. Es ist ein Prozess, damit es hier keine Schweigepausen entstehen.
Ich möchte gerne noch mal genauer darüber reden, inwiefern die NATO sich jetzt gerade Trump festmacht, weißt du? Welche Raketen künftig in Deutschland stationiert werden sollen, das war auch ein Riesenthema und vor allen Dingen auch, welche Rolle Deutschland bei all dem spielt.
Ja klar, das sind jetzt drei Sachen, ne? Also was zuerst?
Wichtig finde ich erstmal, sich anzugucken, dass die NATO künftig die Waffenlieferungen und die Ausbildung deutscher Soldaten von Wiesbaden aus koordiniert und dass damit in Gesamt NATO-Strukturen übergeben wird, also diese Koordinierungsarbeit.
Ja, 700 NATO-Mitarbeiter sollen das in Zukunft sein, ne? Davon 40 aus Deutschland.
Und das ist ja ein Move, der ganz klar darauf zielt, die NATO unabhängiger von den USA zu machen, ja, ne? Beziehungsweise Trump-fester, so hieß das ja. In einem, also bisher war das mehr oder weniger allein in US-Hand, jetzt wandert eben diese Koordinierung der Ukraine-Hilfe in Gesamt-NATO-Strukturen.
Das finde ich sowieso erstaunlich jetzt bei diesem Gipfel, wie offen darüber gesprochen wurde, also wörtlich und dann natürlich auch zwischen den Zeilen, wie man versucht, die NATO so zu organisieren, dass ein Trump möglichst wenig kaputt machen kann, wenn er nochmal Präsident werden sollte. Weil Trump, wie wir wissen, A, sehr NATO-kritisch ist, B, immer gesagt hat, wer nicht genug zahlt, den beschützen wir auch nicht, also gegen die Verträge. Mhm. Und man C, ja eh nie weiß, was der so anstellt. Die NATO aber natürlich in diesen Zeiten für Sicherheit in Europa elementar ist oder zumindest also so gesehen wird, und die Vorstellung, dass da einer kommt und das alles in Frage stellt, da bereitet man sich offenbar lieber jetzt schon drauf vor.
Und erstaunlicherweise gehen dabei viele Augen innerhalb der NATO, das hat man jetzt auf dem Gipfel gemerkt, gerade nach Deutschland und zu Olaf Scholz. Mhm. Weil Macron ist in Frankreich durch die jüngsten Wahlergebnisse eher geschwächt. Bei Biden weiß kein Mensch, wie lange der überhaupt noch durchhält, und falls er durchhält, ja, ist doch wahr, ob er überhaupt eine Chance hat, diese Wahlen zu gewinnen. Dann Keir Starmer, der neue Premier aus Großbritannien, der hat noch überhaupt keine politische NATO-Erfahrung. Meloni aus Italien ist eh so ein bisschen außen vor aufgrund ihrer politischen Ausrichtung. Also steht auf einmal Olaf Scholz im Mittelpunkt.
Aber warum meintest du, erstaunlicherweise gehen die Augen da zu ihm?
Naja, weil man zu Hause doch das Gefühl hat, dass eigentlich jeden Tag die Ampelkoalition explodieren könnte, dass die wahnsinnig wenig auf die Kette kriegen. Also da hat man das Gefühl, ne? Sage ich jetzt nicht, dass das eine Analyse ist. Und dass Olaf Scholz mit seinem stoischen Schlafwagenkurs völlig ungeeignet ist, diesen Laden zusammenzuhalten. Das ist doch das Gefühl, was man hierzulande zumindest hat und irgendwie jeden Tag hört. Und im Ausland, in der NATO, sieht das auf einmal ganz anders aus. Da ist er plötzlich gefragt, da ist er wichtig, und man muss auch sagen, er ist im Auftritt auch sehr souverän nach den Bildern, die man sehen konnte.
Also Olaf Scholz findet das offenbar auch ganz gut und mag sich wohl auch in dieser Rolle. Also zum Beispiel, was die Luftabwehrraketen da angeht, also Luftverteidigungssysteme sind offenbar und natürlich ein sehr wichtiger Punkt, zentral wichtig für die Ukraine, und Scholz meinte, wenn ich das mal so übersetze, ja, ja, schaut mal her, das hätte ohne mich jetzt nicht so gut geklappt hier.
Ohne dass Deutschland vorangegangen wäre, würde dieser Schritt jetzt nicht erfolgen.
So, und klopft er sich also mal eben selber auf die Schulter, wenn es ihn keiner macht zu Hause. Du hast das richtig gesehen. Und als er dann gefragt wurde, was ist denn, wenn die USA sich aus dem NATO-Engagement etwas zurückziehen? Was ist, wenn sie unter Trump weniger zahlen sollten? Wenn Trump wieder Präsident werden sollte? Was macht Deutschland dann? Dann sagt Scholz:
Deutschland ist das größte Land in Europa innerhalb des NATO-Bündnisses. Daraus erwächst uns eine ganz besondere Verantwortung, und das kann ich hier ganz klar und deutlich sagen. Ich werde dieser Verantwortung gerecht werden.
Ja, er findet sich ganz gut, ne, in der Rolle vom NATO-Krieger oder vom NATO-Verantwortlichen. Also man kann mit anderen Worten sagen, bei Bedarf kann Deutschland da gern wieder eine größere Rolle spielen, eine Führungsrolle spielen in der NATO. Von Scholz aus kein Problem. Ich meine, die Entscheidung mit der Stationierung von Langstreckenwaffen auf deutschem Gebiet geht ja schon in die Richtung, ne? Wobei ihnen das zu Hause auch wieder Sympathie kosten dürfte. Das muss, ich meine, dass der einfach so im Hinterzimmer ohne öffentliche Debatte, ohne nichts mit den USA ausmacht, dass jetzt wieder krassere US-Waffen in Deutschland stationiert werden.
Aber warte mal, vielleicht müssen wir das kurz erklären. Also die USA werden in Deutschland Marschflugkörper stationieren, ne? die so eine Reichweite haben, dass die theoretisch russisches Gebiet treffen könnten. 2400 Kilometer. Also es soll zwar erst 2026 der Fall sein, und weil dazwischen noch ein neuer Präsident in den USA gewählt wird, und wer weiß, vielleicht kommt dann doch alles ganz anders, aber trotzdem. In dieser Erklärung, die dazu verlesen wurde, hieß es, die Stationierung der Waffen in Deutschland sei zunächst zeitweilig geplant, dann aber später auch dauerhaft, so das so zum Hintergrund.
Also, ne? Und es sollen hauptsächlich Tomahawk-Marschflugkörper sein, teilweise aber auch andere weitreichende Waffen, also Flugabwehrraketen vom Typ SM-6 und dann auch Überschallwaffen, so stand es da drin, die es aktuell noch gar nicht gibt. Und die sollen dann aber, wie du schon gesagt hast, eine deutlich größere Reichweite haben als die Waffen, die bisher auf dem Land irgendwo in Europa stehen. Also das heißt, Waffen in Deutschland, die weit in russisches Gebiet hineinfliegen könnten.
Muss einem nicht gefallen.
Ne? Kann einem auch ein bisschen mulmig bei werden, finde ich, ganz ehrlich. Also darf man auch haben, diese Gefühlsregung. Weil ich meine, das ist ja auch klar, in welche Richtung diese Waffen zeigen würden. Als würde man sich für so einen Krieg mit Russland rüsten, oder? Also ich will das jetzt niemandem unterstellen, oder ich will auch nicht irgendwelche Verschwörungserzählungen bedienen, aber so ein ganz angenehmer Gedanke ist doch diese Stationierung von Langstreckenraketen in Deutschland ab dem übernächsten Jahr nicht.
Naja, man kann das natürlich auch ganz anders interpretieren, nämlich, und so heißt es ja auch in der offiziellen Erklärung, dass das einfach Bemühungen sind, das europäische NATO-Territorium eben besser vor etwaigen Angriffen zu schützen. Also da könnte man ja auch sagen, oh, beruhigend, dass da jemand jetzt schon was unternimmt, vorbereitet, dass man protegiert wird. Denn die Bedrohung ist ja in gewisser Weise, je weiter man nach Osten schreitet, an die Grenze real und gar nicht so weit weg.
Aber es ist doch trotzdem auch klar, dass ein neues Wettrüsten zwischen Europa und USA und Russland auf der anderen Seite weiter befeuert wird dadurch oder befeuert werden kann. Hm. Und mit Blick auf Scholz ist das auch die totale Olaf-Wende. Also der ist erst mega zögerlich, welche Waffen man den Ukrainern liefern darf, okay? Und jetzt macht er mit den USA mal eben einen Aufrüstungsdeal ohne vorherige irgendwie Diskussion und wird vom Friedenskanzler zum Aufrüstungskanzler.
Ja. Aber es ist vielleicht reagiert er auf den Druck eben. Also so kann man es ja auch lesen, dass man jetzt lieber schnell noch ein paar Entscheidungen trifft, die eine eventuelle neue Trump-Regierung zwar rückgängig machen könnte, aber eben nicht so leicht, nicht so schnell, nicht mal eben. Mhm. Und eine neue Regierung Trump, die würde das vielleicht sogar auch gar nicht angehen. Und deswegen machst du es lieber jetzt fest.
Naja. Oder dass damit die Gefahr steigt, dass Deutschland irgendwann immer mehr in so einen direkten Krieg mit Russland reingezogen wird.
Macht dir das konkreter Angst so?
Also mit welcher Selbstverständlichkeit diese weitere massive Ausrüstung auch und gerade auf deutschem Gebiet so als alternativlos hingenommen oder sogar forciert wird? Also klar kann einem das Angst machen. Ne? Man kann allerdings auch denken, naja, vielleicht wird ja auch Trump Präsident und alles kommt ganz anders. Ne? Und dann wird das am Ende so sein, dass Menschen, die es nicht so mit dem Krieg haben und vielleicht eher pazifistisch motiviert sind, dass die dann auf Trump setzen. Also wie irre kann es noch werden?
Ja. Naja, also der Verteidigungsminister Pistorius hat das schon kommentiert und meinte, er geht davon aus, dass sich der Plan auch unter Trump nicht ändern wird. Also er meinte, hier geht es darum, eine, Achtung, Zitat, ernstzunehmende Fähigkeitslücke in Europa, die geschlossen werden müsse und er sich nicht vorstellen kann, dass davon abgerückt wird, egal wer Präsident wird oder bleibt. Also hier, Verteidigungsminister nochmal persönlich aus einem Interview mit dem Deutschlandfunk.
Davon gehe ich aus. Es ist eine klare US-Entscheidung, die anerkennt, welche Bedeutung diese Langstreckensysteme haben. Wir reden hier über eine durchaus ernstzunehmende Fähigkeitslücke in Europa, auch, die sich aus den NATO-Plänen ergeben. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein anderer Präsident davon abrückt. Und gleichzeitig, es ist übrigens auch Bestandteil unserer nationalen Sicherheitsstrategie, dass wir diesen Bedarf dort ausgemacht haben. Gleichzeitig bedeutet das aber auch an uns, die Europäer und Deutschland allen voran, den Auftrag, da ja diese Langstreckenraketen nur auf Rotationsbasis nach Deutschland kommen, ist damit auch ganz klar die Erwartung der USA zu Recht verbunden, dass wir selber investieren in Entwicklung und Beschaffung von derartigen Abstandswaffen. Das ist genau der Auftrag, der sich daraus auch ableitet. Und diese temporäre Stationierung ab nächstes Jahr wird uns genau die Zeit geben, die wir dafür brauchen.
Also nochmal zusammengefasst. Verteidigungsminister sagt, er geht davon aus, diese Langstreckenwaffen werden auf jeden Fall in Deutschland stationiert, auch unter einer Trump-Regierung. Hm. Das aber erstmal nur temporär, weil es Deutschland die Zeit geben soll, selbst solche Waffen zu besitzen, aufzustellen, zu stationieren und so weiter. Und dann die amerikanischen Waffen wieder abgezogen werden können, aber dann stehen da halt andere Waffen, die wem anders gehören, aber gleichen Waffen sind. Ich weiß nicht jetzt, warum Pistorius nächstes Jahr sagt, hat er ja gesagt, in sämtlichen Pressemeldungen war von 2026 die Rede. Also vielleicht hat er sich da vertan. Auf jeden Fall ist mein Eindruck, dass er die Idee mit den Langstreckenwaffen ganz okay findet.
Und du weißt, was jetzt passiert ist, nachdem die Pläne gestern Abend unserer Zeit, also Mittwochabend, vorgestellt wurden.
Was ist passiert?
Na, Russland hat darauf reagiert. Also der Vize-Außenminister hat sich in russischen staatlichen Medien geäußert und gesagt, diese Raketen in Deutschland, die zielen darauf ab, die Sicherheit Russlands zu beeinträchtigen und man werde, Achtung, mit militärischen Maßnahmen darauf reagieren.
Ja, ist denn irgendwer davon ausgegangen, dass Russland das einfach so hinnimmt?
Das waren die News Junkies für heute. Bis morgen, sagen Christoph Schrag
und Henrik Schröder. Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.